Ich lese aus der Bibel, aus Lukas 24, Vers 13 bis 35. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten, sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er, sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Haus brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete? Sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die 11 und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach.
Ja, hallo auch von mir, die ich heute noch nicht Hallo gesagt habe. Das den meisten, glaube ich, habe ich schon mal Hallo gesagt. Ich bin Tobias, für die, die mich nicht kennen. Ich bin Pastor hier bei Mittendrin, zusammen mit dem Aaron. Und ich freue mich, dass ich heute predigen darf an so einem ganz besonderen Tag, an Ostern. Aaron hat ja schon ein bisschen was zu gesagt. Und für die, die mich kennen, wissen, dass ich nicht der beste Fußballer bin, aber den besten Fußballgeschmack habe und Dortmund-Fan bin. Das weiß der Joel nicht, dass das der beste Fußballgeschmack ist. Und dass ich mich für Fußball trotzdem sehr interessiere. Und für die, die Fußball auch mögen, die wissen, im Fußball gibt es so ungeschriebene Gesetze, so Gesetzmäßigkeiten, so eine Logik, wo einfach jeder weiß, dass es so ist. Zum Beispiel, das wissen wahrscheinlich auch viele von euch, wenn ihr euch für Fußball interessiert, dass England bei großen Turnieren keine Elfmeter schießen kann. Also das ist immer wieder, wird unter Beweis gestellt, zuletzt bei der letzten WM in Katar. Harry Kane steht im Spiel gegen Frankreich am Elfmeterpunkt und muss schießen. Und er trifft eigentlich immer in der Liga. Aber jetzt spielt er ja im Trikot von England und natürlich schießt er drüber. Das ist so eine Gesetzmäßigkeit, so eine Logik. Da weiß man einfach, dass es so ist. Oder diese Logik im Fußball, wer sie vorne nicht macht, kriegt sie hinten rein. Das ist auch so. Wer die Chancen vergibt, der kriegt es dann am Ende oft hinten rein. Das sind so bestimmte Logiken, so bestimmte Grundgesetzmäßigkeiten, die wir alle kennen, wo wir wissen, dass es einfach so ist, wenn man Fußballfan ist. So wie zum Beispiel die wichtigste Grundregel, Dortmund ist der beste Verein Deutschlands. Und es gibt aber auch in anderen Bereichen solche Grundregeln, solche Gesetzmäßigkeiten, solche Logiken, die wir irgendwie ganz natürlich wissen und kennen. Viele von euch kennen wahrscheinlich Jeff Bezos oder von ihm schon mal gehört, den Gründer von Amazon. Und er hat tatsächlich einen Rekord aufgestellt, denn er war der erste Mensch, der ein Zentimilliardär war. Ein Zentimilliardär heißt, er war der erste Mensch, soweit man weiß, auf der Welt, der es geschafft hat, 100 Milliarden Dollar zu besitzen. Mittlerweile sind es 8 Menschen, glaube ich, die 100 Milliarden Dollar oder mehr besitzen. Und er, das stand jetzt irgendwie im März, habe ich das nochmal gelesen im Artikel, er verdient, also während wir hier einen Gottesdienst machen, 12 Millionen Dollar in der Stunde. Das ist so, wie viel er verdient. Also 2 Stunden Gottesdienst sind 24 Millionen Dollar, die er verdient. Und das ist, glaube ich, auch so eine Logik, die wir irgendwie kennen oder irgendwie uns bewusst ist. Da, wo viel Geld ist, da fließt auch weiter Geld hin. Das ist so eine Logik, die wir irgendwie kennen. Und es gibt viele Beispiele, glaube ich, für solche Faustregeln, für solche Logiken. Auch welche, die wir vielleicht manchmal gar nicht so schön finden. Zum Beispiel diese Logik, dass wenn ein Kind in Deutschland in einem sozial schwächeren oder einem Brennpunkt aufwächst, in schwierigen Verhältnissen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Kind nicht in Deutschland auf ein Gymnasium gehen wird und auch nicht studieren wird, sehr hoch. Die Zeit hat das einmal so ausgedrückt: Kaum ein Indikator beeinflusst den Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen in Deutschland so stark wie ihre soziale Herkunft. Zeig mir deine Eltern und ich sag, was aus dir wird. Und das ist eine Logik, die uns vielleicht ärgert, wo wir sagen, das darf doch eigentlich nicht so sein. Und doch überrascht sie uns nicht unbedingt, weil wir haben gemerkt, so ist es leider, so ist es. Wir nehmen es irgendwie als gegeben hin, das ist eine bekannte Logik. Oder die Logik, dass die Mächtigen in dieser Welt, die Power haben, die Kraft haben, dass die in der Regel auch das durchsetzen können, was sie wollen. Und die, die keine Lobby haben, niemand, der für sich einsetzt, die vielleicht eher unbedeutend, schwach, ohne finanzielle Kräfte sind, die kriegen oft nicht das, was sie verdient haben. Das sehen wir überall auf der Welt und das wissen wir. Und das ist so eine Logik, die wir einfach sagen, ja, so läuft diese Welt. Das hat man gelernt, wenn man schon ein bisschen am Leben ist, dass es so ist. Und ich glaube, solche Logiken, die wo sagen, so läuft diese Welt, die setzen sich fort bis in unser alltägliches Leben, in unser eigenes Leben. Also wenn wir zum Beispiel diesen Gedanken, vielleicht kennt ihr das, diesen Gedanken im Hinterkopf haben, so oft hat eine bestimmte Sache nicht geklappt in meinem Leben, so oft hat es nicht funktioniert. Und wenn ich es mehrmals doch nicht hinbekommen habe, warum sollte es denn in Zukunft jetzt anders bei mir laufen? Warum sollte ausgerechnet jetzt, vielleicht wenn ich denke, es geht fürs Aufwärts, kann ich fast gar nicht selbst dran glauben, warum sollte ausgerechnet jetzt dieser glückliche Moment sein, wo es in meinem Leben mal anders läuft? Wieso sollte ausgerechnet jetzt eine größere Veränderung in meinem Leben passieren können? Eher unwahrscheinlich. Und es ist sehr leicht, glaube ich, geht mir zumindest so, sehr leicht in diesen bestimmten Logiken, so läuft diese Welt, so tickt unser Leben, zu denken, auch was uns persönlich angeht. Zum Beispiel, dass wir sagen, Leistung ist doch letztlich alles. Oder ich habe es in meinem Elternhaus vielleicht mitgekriegt oder bei mir selbst jetzt gerade in der Beziehung, glückliche Beziehungen gibt es doch gar nicht. Versöhnung, das ist nicht normal. Wenn wir uns streiten, dann geht es halt auseinander. Klein bleibt klein, Wunder passieren nicht, mein Leben geht sowieso so weiter wie bisher. So ist das nun mal. Und zusammenfassend könnte man all diese Logiken so ein bisschen so machen, zusammenfassen, indem man sagt, was einmal in eine bestimmte Richtung geht, vielleicht abwärts geht oder irgendwie gleichbleibend ist, das wird auch so bleiben. Da tut sich nicht Großes. Das ist die bekannte Logik. Und ich meine damit so ein bisschen das Gefühl, was wir Deutschen vielleicht gerne so als Realismus bezeichnen. Also wir würden uns nicht unbedingt als Pessimisten bezeichnen, aber als die das auch real sehen, wie diese Welt nun mal ist, wie die Sachen nun mal nach sich gehen, realistisch sind. Wir schauen auf die Dinge eben so, wie sie zu erwarten sind. Was erwartet uns? Und ich merke bei mir im Leben, wie ich immer wieder auch im Denken über mich selbst in diesen Kategorien denke, dieser erwartbaren Logik, dieser normalen Logik hineinschlüpfe und dass es mich beeinflusst, wie ich so durch meinen Alltag gehe. Und es ist sehr leicht, sich von dieser Grundstimmung einzunehmen zu lassen, dass diese normale Logik, so wie diese Welt doch tickt, all das ist, was eigentlich sein kann. Und wenn dann mal eine Überraschung kommt und es irgendwie doch anders ist, dann ist das schön, dann freut man sich, aber so der Ausgangspunkt für das, was ich erwarte, das, was sein kann, ist erstmal wieder diese normale Logik. Und ich merke, dass mir das nicht immer gut tut, in diesen Kategorien nur zu denken. Und deswegen bin ich wirklich froh, die Bibel zu haben. Weil wenn ich die Bibel lese, dann merke ich, wie dort die Geschichte, die dort beschrieben wird, oder die einzelnen Geschichten, mich immer wieder rausholen aus dieser normalen Logik und reinholen in diese große Geschichte. Denn was man dort findet, ist an ganz vielen Stellen, und wenn ihr die letzten Gottesdienste hier wart, habt ihr das vielleicht mitgekriegt, dass in der Bibel ganz oft eine andere Logik vorherrscht, eine andere Gesetzmäßigkeit. Die Bibel ist, und das haben wir diese Reihe, und das seht ihr vielleicht auf eurem Programmheft, haben wir immer wieder betont, ist eigentlich nicht nur eine Sammlung von verschiedenen Aussagen, von verschiedenen Texten, sondern es ist eine große Geschichte mit so verschiedenen kleinen Sequenzen und einzelnen Geschichten, die zusammengehören und die alle oder die meisten auf jeden Fall so einer anderen Logik folgen. Geschichten, die meine erwartbare Logik hinterfragen und mir ja, irgendwie eine umgekehrte Logik vorstellen. Zum Beispiel die Geschichte von Sarah und Abraham. Ist nicht schlimm, wenn ihr nicht kennt, vielleicht erinnert ihr euch noch an die Predigt von Aaron vor ein paar Wochen, da hat er darüber erzählt, war glaube ich schon letztes Jahr, also schon ein bisschen länger her, aber vielleicht erinnert ihr euch immer noch sehr daran. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Sarah und Abraham, die hatten eine zentrale Erfahrung in ihrem Leben, nämlich die Erfahrung, dass sie keine Kinder bekommen konnten. Und jedes Paar bis heute, die ungewollt keine Kinder losbleiben, wissen, wie herausfordernd das ist. Und damals gab es noch so eine extra Herausforderung darin, weil es bedeutete damals, Kinder bedeuteten Schutz, bedeuteten Versorgung. Und sie waren kinderlos. Und die Jahre und die Jahrzehnte gehen in ihrem Leben so voran und nichts passiert. Sarah wird alt, zu alt, um Kinder zu bekommen und Abraham auch zu alt, um Kinder zu bekommen. Und was in dieser Situation so die bekannte Logik ist, wie wir diese Geschichte sagen würden, was das Normale ist, was jetzt natürlich darauf folgt, ist, ja, der Zug ist abgefahren. Da passiert nichts mehr. Ihr seid zu alt, da kann kein Kind mehr rauskommen. Das ist die Geschichte, wie wir sie wahrscheinlich mit unserer Logik, der normalen Logik erzählen würden. Doch dann erzählt die Bibel die Geschichte ganz anders weiter. Gott greift ein, rettet sie aus dieser Lage und einige Monate später ist Sarah tatsächlich schwanger und das, obwohl sie 90 Jahre alt ist und bringt einen Sohn zur Welt, der Isaac heißt. Sehr verrückt vielleicht diese Geschichte für euch oder für uns, aber aus diesem Isaac wird auf einmal nicht nur einfach ein Sohn, sondern es gibt diese Ankündigung, diese Hoffnung, aus diesem einen Sohn wird eine Familie entstehen und aus der Familie ein Volk und aus diesem Volk wird irgendwann jemand kommen, auf den diese ganze große Geschichte die ganze Zeit zuläuft, nämlich Jesus. Gott greift ein in dieser Geschichte und dreht diese erwartbare Logik, die normale Logik um. Und solche Geschichten finden wir in der Bibel an ganz vielen Stellen. David, Mose, Daniel, Ruth, Nehemia, könnt ihr gerne mal nachlesen. Gibt es viele andere. Geschichte um Geschichte, wo ein Leben, das vielleicht erstmal negativ angefangen hat, vielleicht auch selbst verschuldet, aber auf einmal eine komplett andere Wendung nimmt, als man es erwarten hätte. Und da, wo Gott auf einmal zwischen den Zeilen auftaucht und diese Geschichte ganz anders weitergeht, als man es erwartet hätte und plötzlich ein ganz anderes Ende und Ergebnis daraus kommt. Und mit diesem Hintergrund, so sehen wir diese große Geschichte im Alten Testament, in diesem ersten Teil der Bibel, vielleicht habt ihr da schon mal reingeguckt, da gibt es diese Geschichten und in diesem Hintergrund kommen wir jetzt in das Neue Testament und das hatten wir die letzten Wochen auch und die Geschichte geht weiter mit jemandem, der geboren wird, nämlich mit Jesus und das feiern die Christen an Weihnachten und Jesus ist jetzt der aus diesem Hintergrund rauskommt, dieses, okay, da ist irgendwie eine andere Logik, Sachen werden umgedreht und Jesus ist da und es sieht erstmal komplett aus wie die Fortsetzung, genau wie im Alten Testament, dass diese Logik umgedreht wird. Jesus heilt Menschen, die von Geburt an krank waren. Er bringt Ausgegrenzten und Armen, deren Leben eigentlich schon vorausgezeichnet war, dass aus ihnen nichts mehr wird, bringt er neue Hoffnung und verändert ihr Leben. Er kehrt die Logik um. Und wo auch immer er auf Ausgegrenzte, Benachteiligte und Übersehene traf, deren Geschichte nach der normalen Logik eigentlich zu Ende waren, da überrascht Jesus und greift ein. Und zunächst einmal scheint das so die perfekte Fortführung zu sein von dem, was wir immer wieder auch in diesen anderen Geschichten gesehen haben im Alten Testament, von dieser großen Geschichte. Doch dann kommt die Karwoche, diese Woche, die wir jetzt in der letzten Woche hier auch erlebt haben und vielleicht, wo ihr die Feiertage mitgekriegt habt. Und auf einmal passiert etwas, was nicht diese umgekehrte Logik ist, sondern es passiert etwas, was komplett dieser normalen Logik, die wir doch alle kennen, folgen. Jesus gerät in das Visier der Mächtigen. Seine Botschaft ist zu einflussreich, zu anders. Und es passiert das, was man erwarten könnte. Die Mächtigen der damaligen Zeit sorgen dafür, dass die Dinge in ihren Händen bleiben. Sie sorgen dafür, dass, machen einen Plan, wie man Jesus ergreifen kann. Die Massen werden mit markanten Sätzen aufgehetzt und die ohnehin korrupte Politik der damaligen Zeit, der Römer, wird mit eingespannt und Jesus wird verhaftet, gefoltert und er stirbt einen grausamen Tod am Kreuz. Die normalste Logik, wie es vielleicht in manchen Situationen und Orten dieser Welt auch jetzt immer noch so ist. Und genau mit dieser normalen Logik, dass es jetzt doch bei Jesus nicht so ist, dass es nicht anders ist, sind auf einmal diese zwei Jünger aus dem Text, den Ella vorhin vorgelesen hat, auf einmal konfrontiert. Sie hatten gehofft, als sie gesehen hatten, was Jesus getan hat, dass es jetzt bei Jesus doch anders ist. Dass Jesus der ist, der jetzt wirklich endgültig diese Logik, die uns doch alle manchmal vielleicht traurig macht, manchmal vielleicht auch zynisch macht oder so, so ist das Leben, dass er der ist, der das umdreht. Weil sie hatten gesehen, was er gemacht hat, dass er eine andere Logik einführt, dass er der ist, der das Volk Israel retten und befreien würde. Und sie kannten diese Erzählungen aus dem Alten Testament. Sie wussten, dass irgendwann jemand kommen würde, weil das immer wieder angekündigt wurde, irgendjemand kommen würde, der anders ist, der Rettung bringen würde. Und sie hatten alle Hoffnung auf diesen Jesus gesetzt. Und nun, am dritten Tag nach Karfreitag, an diesem dritten Tag, nachdem Jesus gestorben ist, ist alle Hoffnung vorbei und verflogen. Es ist der Ostersonntagnachmittag, also in ein paar Stunden vor 2000 Jahren, und sie sind auf dem Weg weg von Jerusalem. Warum, weiß man nicht genau, aber wahrscheinlich haben sie es nicht mehr ausgehalten, dort zu sein, wo das alles passiert ist. Und sie wollen einfach nur noch weg. Sie hatten, indem sie Jesus nachfolgten, einen Weg eingeschlagen, von dem sie glaubten, okay, wenn wir dem nachfolgen, dann verspricht uns das bestimmt Freiheit. Und jetzt stehen sie da und merken, das hat alles nur in eine weitere Sackgasse geführt. Wie konnten sie sich nur so getäuscht haben? Und dann kommt noch diese Verwirrung, wo sie auf einmal merken, jetzt passiert irgendwie noch was, der Leichnam ist irgendwie weg und jetzt war da irgendwie nur Engel. Und sie können das nicht einordnen, aber all das, was da passiert ist, hat auf jeden Fall nichts mit dem zu tun, auf dem sie gehofft haben, dass da einer ist, der sie retten würde. Und so hauen sie ab und verlassen Jerusalem und gehen nach Emmaus, einem kleinen Dorf. Und dann in Vers 19 wird ihre Hoffnungslosigkeit angesichts dieser Situation, dass diese normale Logik doch jetzt wieder gesiegt hat, ganz deutlich. Und sie sagen als dieser Fremde, wir wissen, wenn wir diese Geschichte lesen, dass das Jesus ist, der auferstanden ist und mit ihnen unterwegs ist, aber sie erkennen ihn gar nicht. Und er fragt ihn, was ist denn passiert? Warum seid ihr denn so schlecht drauf? Und dann drücken sie das aus. Und ich lese euch nochmal einmal ab Vers 19 vor, was sie sagen. Sie sagen, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hat. Also was sie sagen ist, wir dachten wirklich, guck mal, was er alles gemacht hat, dass er was Besonderes ist. Und dann weiter, ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilt und kreuzigen lassen. Wir hatten gehofft, dass er es sei, der Israel erlösen würde. Wir hatten gehofft, dass dieser letzte Satz, da drückt sich das, glaube ich, aus, wir hatten gehofft, dass er es ist. Dass er es ist, wo es jetzt mal die Logik wirklich umgedreht wird, wo es anders ist, dass Jesus anders ist. Und es scheint tatsächlich so, wenn man das so liest, diese Geschichten in den Evangelien, in diesen Berichten über Jesus' Leben, dass die Geschichte von Jesus tatsächlich diese altbekannte Logik angenommen hatte. Als hätte auch hier das zu Erwartende das letzte Wort. So ist es nun mal. Und so erzählt sich diese Geschichte von Jesus eigentlich auch bis Samstag. Bis Samstag erzählt sich diese Geschichte so. Und wir müssten die Geschichte wahrscheinlich heute auch so erzählen, wenn es Ostersonntag nicht gäbe. Okay, es gab da wohl in antiken Zeiten mal so einen Hoffnungsaufbruch. Es gab mal jemanden, der hat vielleicht ein paar Wunder getan, ein paar nette Worte gesagt. Aber das war's dann auch. Aber zum Schluss hat doch die bekannte Logik des Lebens gesiegt. Aber im Gegensatz zu dieser Erzählung steht das, was wir heute feiern, was Christen überall auf der Welt heutzutage feiern, was die Bibel nämlich weitererzählt, dass die Geschichte von Jesus nicht an dieser Stelle geendet ist. Nicht am Karfreitag, nicht mit seinem Tod, sondern stattdessen, dass vor allem in Jesus' Geschichte Gott uns unsere Logik komplett hinterfragt und durchbricht und nicht nur ein bisschen durchbricht, sondern auf eine Art und Weise durchbricht, die völlig drastisch und unerwartet ist und groß ist. Denn was wir heute feiern ist, so absurd wie es vielleicht in deinen Ohren klingt, ist, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt. Ja, wir feiern, dass sein Tod eben nicht das Ende der Geschichte ist, sondern dass es weiterging und dass er auferstanden ist. Wir feiern, dass Gott sogar solche Situationen, die nun wirklich abgeschlossen war, der war tot, diese Situation, dass Gott sogar da einen Weg findet für seine umgekehrte Logik, für eine andere Fortsetzungsgeschichte, ganz anders, als wir es erwartet hätten. Dass er sogar angesichts des Todes einen Ausweg hat, nämlich die Auferweckung von Jesus. Selbst da hat Gott einen Ausweg aufgemacht, eine neue Perspektive eröffnet. In Vers 27 sehen wir, wie dieser Unbekannte, Jesus, für sie Unbekannte, mit ihnen unterwegs ist und wie er jetzt auf diese Worte von diesen Jüngern, die voller Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit da unterwegs sind und diskutieren, reagiert. Und er sagt dann Folgendes zu ihnen, oder hier steht, was er mit ihnen macht. Dort heißt es, dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Also Jesus ist mit ihnen jetzt unterwegs, er sieht ihre Hoffnungslosigkeit und was macht er? Jesus erklärte ihnen die Worte, all das, was wir versucht haben, auch in dieser Predigtreihe, die wir hatten, diese große Geschichte, all das, was sich auf ihn bezogen hat, was all diese Geschichten, wo diese Logik umgedreht ist, diesen zwei Jüngern zu zeigen und ihnen aufzuzeigen. Und er zeigt ihnen, wie all das, was dort angedeutet wird, in den einzelnen Sequenzen dieser großen Geschichte auf ihn zuläuft. Und dass all diese Geschichten von Gottes Eingreifen in Wahrheit nur Andeutungen sind auf dieses eine Große, was noch kommen wird, auf Jesus. Sein Höhepunkt allerdings nicht, der seinen Höhepunkt nicht darin hat, dass er irgendwie Israel befreien wird, politisch von der Macht der Römer, damals war Israel besetzt, sondern dass es durch Leiden passieren würde, aber dass er dabei nicht stehen bleiben würde. Diese umgekehrte Logik, die in Jesu Tod und Auferstehung ihren Höhepunkt findet, wird auf einmal zur Basis von dem Glauben von uns Christen gemacht. Es ist bedeutet, dass unsere bekannte negative Logik, das, was wir denken, so läuft nun mal die Welt, nicht alles ist, sondern dass Gott selbst in unausweichlichsten, dunkelsten Situationen und selbst nach dem schlimmsten Tod und Sterben immer wieder einen neuen Anfang unserer Geschichte ermöglichen kann. Nicht nur, dass er es kann, sondern dass gerade das seine Art war, die er gewählt hat, dass es so komplett anders ist, weil es nicht unsere Logik ist. Und ich glaube, als ich mich damit beschäftigt habe, ist mir eins so klar geworden, wenn das wirklich stimmt, wenn das mit der Auferstehung stimmt und dass selbst der Tod von Jesus nicht das Ende war, dass selbst in der ausweglosesten Situation quasi doch noch ein Weg für diese andere Logik da war, wenn er das getan hat, wenn das die Geschichte ist, dann muss mein Leben nicht bleiben, wie es ist. Dann gibt es keine Situation, die wirklich eine Endstation ist, wo es nicht mehr weitergeben kann. Dann ist nichts, wo ich vielleicht am Ende meiner Vorstellungskraft bin, wo ich nicht weiß, wie könnte denn hier überhaupt irgendwas anders werden, muss das Ende sein. Und ich denke, durch das leere Grab und die Auferstehung bietet uns Gott wie so eine neue Linse an, wie eine neue Brille, die wir aufsetzen können, wie wir auf unser Leben und diese Welt schauen können. Es ist nicht der Blick, alles geht eh bergab oder alles bleibt sowieso, wie es ist. Es ist auch nicht der Blick, okay, wenn irgendwie sich was verändern kann, dann muss es deine Kraft sein, deine Anstrengung und dein Wille, der irgendwas bewirken kann, sondern, und das feiern wir an Ostern, das Grab ist wirklich leer, Jesus ist auferstanden. Er kommt zu seinem Ziel, anders als wir es gedacht hätten. Gott hat eine andere, umgekehrte Logik. Und wenn ich an Jesus und wenn du an Jesus glaubst, mit ihm verbunden bist, dann glaubst du an einen Gott, der nicht nur irgendwie eine Gedanke ist, sondern ein Gott, der wirklich lebt und auferstanden ist. Und Ostern, die Auferstehung, ruft uns auf, diese Geschichte zu glauben, uns daran festzuhalten. Das ist eine neue Basis, eine neue Linse, auf wie wir auf unser Leben schauen können. Die Auferstehung erinnert uns immer wieder daran, dass so viel mehr möglich ist, als ich es mir vielleicht vorstellen kann. Selbst dann, wenn irgendetwas nach einer großen Niederlage, nach einem großen Tod oder nach einem Ende aussieht. Gerade durch den Tod am Kreuz gebrauchte Gott diesen Tod zum größten Sieg und bestätigt den durch die Auferstehung. Und wenn ich so darüber nachdenke, dann, und ich das glaube, dann merke ich, mit dieser Perspektive möchte ich eigentlich leben und mit dieser Perspektive, mit dieser umgekehrten Logik und dem Vertrauen darauf möchte ich eigentlich nachdenken. Das ist die neue Logik, mit der ich gerne morgens aufwache und dann auf meinen Tag schauen will. Das ist die neue Logik, mit der ich irgendwie Probleme in meinem Leben oder meinem Umfeld, die mir manchmal viel zu groß sind, mit dem ich darüber nachdenken will und denen begegnen will. Das ist die Logik, mit der ich mit euch hier zusammen Kirche in Cottbus bauen will. Und das ist die Logik, mit der ich auch in die Zukunft blicken will, selbst auf die hartesten Probleme, die wir in dieser Welt, und wir müssen nur die Nachrichten anschauen, auf uns einströmen. Und manchmal erschließt sich, glaube ich, uns diese umgekehrte Logik Gottes, die wir auch hier in der Auferstehung sehen, nicht sofort. So wie bei diesen Jüngern. Sie laufen da diesen Weg entlang, Jesus gesellt sich zu ihnen und er ist für sie irgendwie dieser Unbekannte. Sie sind so festgefahren in ihrer Trauer, in ihrer Hoffnungslosigkeit, in ihrer, es läuft doch so, wie es immer läuft. Und Jesus gesellt sich aber zu ihnen und ist mit ihnen unterwegs, ganz inkognito, sie erkennen ihn nicht. Und er geht die ganze Strecke mit ihnen, zeigt sich ihnen so Stück für Stück und zeigt ihnen Stück für Stück eigentlich die wahre große Geschichte, dass genau dieser Weg, genau das, was an Karfreitag und Ostern passiert ist, das ist, was passieren musste und dass sie die ganze Zeit an irgendwie eine falsche Geschichte geglaubt haben. Und mit dieser richtigen Geschichte, die so langsam in ihrem Kopf Stück für Stück wahr wird, beginnt nun plötzlich bei ihnen auch so eine neue Logik zu ticken. Und sie fangen an und stellen die Frage, angenommen, der Tod von Jesus und seine Hinrichtung war wirklich nicht der deutliche Gegenbeweis, dass er der Retter ist, sondern es war gerade die Bestätigung und sein Höhepunkt. Angenommen, das Kreuz war nicht nur wieder ein weiteres Beispiel dafür, dass diese Welt doch einfach immer der normalen Logik nachläuft, sondern genau das Gegenteil, dass es Gottes Mittel war, um ein für alle Mal alles Böse zu besiegen. Angenommen, so sollte Schuld vergeben werden. Angenommen, so sollte Gottes andere Logik aussehen. Und indem Jesus so mit ihnen unterwegs ist, fangen sie, glaube ich, langsam an, diese Geschichte, diese wahre Geschichte zu verstehen. Aber Jesus ist immer noch für sie versteckt. Sie erkennen immer noch nicht, dass der eigentlich da mit ihnen unterwegs ist, Jesus ist. Und wenn du Christ bist, und manche von uns sind das hier, und dann habt ihr vielleicht schon mal solche Situationen im Leben gehabt, wo ihr gemerkt habt, das waren echt schwierige, dunkle Zeiten, herausfordernde Zeiten. Und man hat sich vielleicht zwischendurch gefragt, wo ist Gott hier? Und es fühlte sich alles nach dieser normalen Logik an. Es läuft doch sowieso wieder schlecht oder es bleibt so. Und man hat Jesus nicht irgendwie gerade in diesen Momenten erlebt. Er war wie inkognito aber dabei. Und das hat man vielleicht später festgestellt. Durch Fingerzeige, durch andere Menschen und vor allem durch Gottes Wort, die Bibel, wurden wir vielleicht zwischendurch oder irgendwann wieder darauf aufmerksam gemacht, okay, es gibt eine andere Logik, das ist nicht alles. Und oft merken wir das erst im Nachhinein, dass in den herausforderndsten und schwierigsten Momenten doch Jesus die ganze Zeit dabei war. Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die viele Leute machen, die mit Jesus unterwegs sind. Die Geschichte von diesen zwei Jüngern endet auf eine sehr tolle Art und Weise, wie ich finde. Sie endet nämlich damit, dass diese zwei Reisenden, die voller Verzweiflung sind, auf einmal große Ermutigung durch die Gemeinschaft mit Jesus erfahren. Also sie sind mit ihm zusammen, sie sprechen, diskutieren, er will gehen, sie sagen, nee, komm, bleib noch bei uns, iss noch mit uns. Und sie gehen in das Haus und essen zusammen und das heißt, sie erleben Beziehung mit Jesus. Beziehung über ein Brot, über ein Abendessen und dann heißt es, als sie da so zusammensitzen, diese Gemeinschaft haben, Jesus das Brot bricht, merken sie auf einmal, da ist noch was anderes. Ihnen gehen plötzlich die Augen auf, in dieser tiefen Gemeinschaft mit Jesus haben sie plötzlich alles neu gesehen, was vorher überhaupt keinen Sinn machte. Als sie mit Jesus in Beziehung lebten, diese umgekehrte Logik Gottes, die unsere Logik hinterfragt, für all diese Perspektiven gehen uns dann die Augen auf, glaube ich, wenn wir in Beziehung, so wie die Jünger, und in Gemeinschaft mit diesem Jesus sind. Und das ist vielleicht die größte Auswirkung vom Osterfest, von der Auferstehung, dass Christen sagen würden, wir glauben nicht an einfach nur eine Idee oder einen Gott, der mal gelebt hat oder eine Person, die vielleicht irgendwann mal was Tolles gemacht hat und dann gestorben ist, sondern wir glauben an einen Gott, der jetzt und hier auch in Cottbus erlebbar ist, der da ist und der lebt. Und die größte Einladung der Auferstehung ist eigentlich, dass Gott uns einlädt, tritt in diese Beziehung mit mir. Und ich glaube, wie für die Emmaus-Jünger damals, ist es auch heute noch so, in all den Situationen, wo wir uns gleich gerade befinden, dass das Entscheidende, diese Beziehungspflegende ist, das, was ihnen diese Augen öffnet. Die gemeinsame Zeit mit Jesus, das Reden über das, was gerade einen beschäftigt, was gerade vielleicht auch schwierig ist, die Zeit mit Brot und Wein, das Hören auf ihn und dann das brennende Herz, wie es hier beschrieben wird, das dadurch entsteht. Das alles hat sich bis heute nicht verändert. Und das ist es, was Christsein ausmacht. Das sind diese Beziehungsmomente mit Jesus, in denen uns plötzlich die Augen aufgehen für eine andere Logik. Dass es bei Gott doch anders ist. Wo wir rausgerissen werden aus dieser Denkweise, die so begrenzt ist und die auf unsere normale Logik beschränkt ist. Durch die Auferstehung ist die Basis da für eine wirkliche Beziehung mit einem Gott, der ganz andere Möglichkeiten hat, für den nichts zu groß ist. Und die Frage an Ostern ist, egal ob du schon lange irgendwie sagst, ich bin Christ oder vielleicht gar nicht dich damit beschäftigt ist, lasse ich mich darauf ein? Lasse ich einfach Ostern an mir so vorübergehen oder lassen wir uns darauf ein? Und ich glaube, wir sind eingeladen, und das drückt diese Auferstehung aus, uns mit aller Hoffnungslosigkeit und Perspektivlosigkeit, wenn das vielleicht gerade was bei dir ist, oder mit allem Sarkasmus und Zynismus, den ich schon habe, weil mein Leben ja eh so läuft, wie es ist. Mit diesem Gefühl, dass eh nichts mehr an Großes passieren kann. Oder auch mit der Perspektive, ich weiß gar nicht, es wird bestimmt nicht gut werden. Mit all diesen Dingen, diesen Gedanken, zu Jesus zu kommen und neu zu denken, zu entdecken, wie seine umgekehrte Logik vielleicht unser Denken auf den Kopf stellt. Zu entdecken, dass er alles bewegen kann, oft vielleicht nicht logisch für uns, wo wir denken, okay, das macht Sinn. Manchmal scheint vielleicht Jesus in diesen Situationen auch wie inkognito, dass wir ihn nicht sehen, wo ist er denn gerade? Aber er will die Gemeinschaft und er will, dass unser Herz neu brennt. Und Ostern lädt uns ein, diese neue Linse, diese neue Brille aufzusetzen, Gottes große Geschichte zu sehen, die auf Jesus und auf diese Auferstehung als den Höhepunkt hinausläuft und diese umgekehrte Logik ein Stückchen und Stückchen mehr zu glauben und zu erleben, dass es möglich ist. Neue Hoffnung zu kriegen, die auf diese Auferstehung beruht, auf einen Gott, wo selbst der Tod nicht das Ende ist. Egal, wie gerade deine Situation aussieht. Jesus lebt, davon bin ich überzeugt. Und er lädt uns ein, das zu glauben. Amen. Ich bete. Jesus, ich danke dir für diese Osterbotschaft. So verrückt und seltsam, wie vielleicht für uns scheint, so toll ist sie und ich glaube sie. Jesus, dass du lebst und dass nicht diese Logik, die wir in dieser Welt, in unserem Leben vielleicht auch immer wieder erfahren haben und die uns Leute auch vielleicht eingeredet haben oder die wir gespürt haben, dass doch scheinbar alles eh in eine bestimmte Richtung immer läuft, dass das nicht alles ist, sondern dass du, Jesus, ja eine umgekehrte Logik hast. dass nichts in meinem Leben, nichts in unserem Leben, sei die Beziehung zu kaputt, seien die Probleme zu groß, die Krankheit zu schwer, nichts ein unüberbrückbares Ende hat, sondern dass du alles zu deinem, mit deiner umgekehrten Logik bewegen kannst. Vielleicht ganz anders, als wir es uns erhoffen. Nicht alles wird immer schön und so wie wir denken, so müsste es sein, aber doch bist du dabei und kannst unser Herzen wieder zum Brennen bringen und neue Hoffnung schenken und alles bewegen. Und dafür danke ich dir, dass wir das heute an Ostern feiern dürfen. Amen.